Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Okay.
Ja.
Du setzt auch Kopfhörer auf.
Ne? Ja, ja, ich setze gleich auf.
Manche Antworten sind natürlich ein bisschen länger.
Wir machen hier einfach unser Ding und.
Sag nochmal was, okay?
Ja, so würde ich normal reden.
Okay, machst du ja? Immer noch ein bisschen leise.
Wir werden dann so weit. Reden wir über Musik, über die Beatles und das, was danach kam. Ich bin Oke Bandixen und Peter sitzen mir glücklicherweise hier gegenüber.
Hallo Oke.
Hallo Peter. Bevor wir anfangen mit unserem heutigen Thema, kleiner Hinweis, es gibt den Nachtclub auf NDR Blue, bei dem man auch noch ganz viele Geschichten über Musik hören kann.
Ja, der ist jetzt auf NDR Blue zu Hause von 20 bis 22 Uhr und danach gibt's immer Live-Konzerte und es gibt unter anderem im Nachtclub auch immer die Nachtclub Classics und da wird auf alte klassische Alben oder Geburtstage, Jubiläen zurückgeschaut und immer wieder neue Musik, neue Themen im Nachtclub auf NDR Blue, das ist jetzt wichtig.
Peter Orban, was kam denn nach den Beatles? Nach den Beatles kam lange nichts mehr, könnte man auch sagen. Paul McCartney Solo, Solo George Harrison, Solo John Lennon, auch Solo Ringo Starr. Was war übrig von den Beatles? Was hätte man erwarten können von den Beatles noch? Was hat sich erfüllt und was war eine totale Pleite irgendwie? Das sind ja auch irgendwie nochmal vier Wege, die sich so auseinander dividiert haben. Peter, ich werf dir mal zwei Zitate hin und du kannst sicher gleich erraten, von wem welches ist, nämlich von zwei Beatles. Und das eine Zitat ist, das Geheimnis ist, wir sind alle ein Teil des Ganzen. Das ist das erste Zitat. Und das zweite Zitat ist, 1970 gesprochen, es ist nicht das Ende der Welt, wir sind nur eine Band gewesen.
Naja, das sagt man so.
Das hat John Lennon gesagt.
Ja, John Lennon hatte das dann auch damals runtergespielt, hat dann auch gesagt, hat sich schwer über McCartney geärgert übrigens, der das Ende der Beatles verkündet hatte im April. Und Lennon fühlte sich betrogen, weil er hatte im Oktober 69 schon den anderen gesagt, so nun ist Schluss, das ist das Ende. Aber man hatte beschlossen, es noch nicht öffentlich zu sagen, um die Promotion für die Platte Let It Be und den Film Let It Be nicht zu gefährden. Aber McCartney hat dann einfach, um sein erstes Soloalbum in den Vordergrund zu stellen und dafür gute Werbung zu machen, hat dann das veröffentlicht. Das ist das Ende der Beatles, jetzt ist da hier mein Soloalbum. Das hat schweren Ärger gegeben mit den anderen drei Kollegen. Ringo zum Beispiel wollte auch gerade in der Woche ein Oldies-Album veröffentlichen, Sentimental Journey, so mit alten Swing-Standards und klassischen Balladen. Und war natürlich höllisch genervt, dass da auf einmal McCartney ankam und dann sein erstes Album unter dem Namen McCartney veröffentlichte und dann auch noch das Ende der Beatles verkündete. Schwersten Ärger.
Also als Fan fragt man sich natürlich immer, wie konnte es so weit kommen? Du gibst irgendwie bei jeder Familie auch mal Familienkrach und bei vielen Dingen, wenn du das jetzt vorhin schon so aufgezählt hast, denkt man ja auch, boah, wir haben die viele Jahre unglaublich aufeinander gehangen oder sagen wir mal wie in der WG oder so, da gibt's immer Ärger und da geht man sich mal auf den Wecker und da geht man sich mal wieder aus dem Weg, aber das waren größere Verwerfungen. Was ist da passiert?
Also da ist einmal was passiert, dass die geschäftlichen Inhalte auf einmal sehr, sehr wichtig wurden. Also nach dem Ende nach dem Tod des Managers Brian Epstein gab es keinen wirtschaftlichen, finanziellen Manager, keinen Leiter. Und McCartney spielte sich so ein bisschen wie der Bandleader auf einmal auf, der vorher eigentlich die Rolle, die von Lennon eigentlich eingenommen war. Aber jetzt kümmert er sich um geschäftliche Sachen mehr als die anderen. Und eckte dann auch bei den anderen an. Die wollten sich einen amerikanischen Profi nehmen, Alan Klein, ziemlich dubioser Charakter. Und das gefiel McCartney nicht. Und die drei wollten unbedingt den Alan Klein unterschrieben, auch einen Vertrag mit denen, den McCartney nie unterschrieben hat. Das war also wirklich auch der Grund, der dann später in diversen Songs von Abbey Road zum Beispiel dann besprochen wurde. Da gab es immer wieder Andeutungen über diese finanziellen Diskussionen und Streitigkeiten. Über dieses Album Abbey Road sollten wir auch unbedingt nochmal einen extra
auf jeden Fall
Podcast machen, denn das ist ein fantastisch großartiges Album, das...
Das ist tatsächlich das letzte Album.
Das richtig allerletzte. Und einen anderen Streitpunkt gab es während der Produktion von Let It Be. Das war Anfang 69, da wurde ein Film gedreht, eine Kameracrew kam ins Twickenham-Studio, nicht in das Abbey Road-Studio, wo sie sonst immer aufgenommen haben. Also sie waren nicht in ihrer gewohnten Umgebung Und dann nahmen sie unter Filmkamerabeobachtung ein Album auf. Und da gab's unheimlich viele Probleme und Streitigkeiten auch mit der Technik. Und zum Beispiel George Harrison fühlte sich vernachlässigt. Er wollte mehr Songs unterbringen, auch auf dem Album. Und das wurde ihm wieder mal nicht gestattet. Und da gab's echt sehr, sehr großen Stress, sogar dass Harrison für 10 Tage mal die Band verließ. Dann kam er aber irgendwann wieder, weil die anderen ihn anriefen, nun komm doch mal wieder vorbei. Und dann war das damit erledigt. Aber es war nicht mehr rund. Es passte einfach nicht mehr. Und dazu kam noch, dass ein amerikanischer Produzent, dann Phil Spector, an diese Aufnahmen rangelassen wurde, der das Ganze zu seinem typischen Wall of Sound aufbauschte mit vielen Streichern und Hall. Und das passte nun den einzelnen Musikern eigentlich überhaupt nicht. Und dadurch war da schon eigentlich die Trennung da. Aber man sagte dann, okay, nun lass uns dann doch noch mal ein richtig vernünftiges, schönes Album machen. Auch so ein bisschen in dem Bewusstsein, dass es wahrscheinlich das letzte ist. Und deswegen nahmen sie dann doch noch mal ein paar Monate später Abbey Road auf. Wie sie in dieser kurzen Zeit die Songs schrieben, produzierten, dann wieder ins Studio gingen und 3 Monate lang ein wunderbares Album aufnahmen, ist mir schleierhaft. Also ein solcher Haufen von Energie ist da reingeflossen. Vielleicht spielte auch ihr Produzent George Martin eine große Rolle dabei, der da bei Abbey Road wieder die Aufsicht hatte und das Ganze zusammenhielt. Das kann gut sein. Aber die Trennung war damals schon eigentlich da. Vielleicht natürlich auch, es wird immer gesagt, ja, an Yoko Ono lag's. Ein kleiner Prozentsatz sicherlich, weil die war die erste Frau, die da ins Studio durfte. Die durfte da schlafen, die durfte da, Lennon brachte sie mit. Vorher gab's das Gesetz, keine Frauen bei unseren Aufnahmen. Und das war vielleicht das Erste. Aber ich glaube, Linda McCartney ist dann auch aufgetaucht. Die hatte er nämlich 69 auch geheiratet. Also es ist so, dass das große Grundgesetz, keine Frauen im Studio, dann auch schon gebrochen wurde. Aber vielleicht war Yoko auch. Denn sie hat Lennon auf einen anderen Weg gebracht. Er hat praktisch ja auch schon während der Beatles-Zeit Soloaufnahmen veröffentlicht. Diese Songs wie Give Peace a Chance oder Instant Karma und Cold Turkey erschienen noch 69 und das war schon ein deutliches Zeichen, dass der Weg woanders hinging und die Trennung eigentlich nur überfällig war.
Kannst du dich an den Moment erinnern, als die Meldung rauskam? Also mal von allen Sachen, die ich schon vorher, die man vielleicht im Nachhinein jetzt gesehen hat, der wollte die Band verlassen, der hatte schon andere Pläne. Kannst du dich an den Tag oder an den Moment erinnern, als diese Meldung rauskam, Paul McCartney verlässt die Beatles, also die Beatles sind Geschichte?
Ja, für mich persönlich war das ganz, ganz seltsam. Ich lag damals im Krankenhaus in England über eine längere Zeit, 3 Monate, und guckte immer Top of the Pops, das ist die Fernsehshow gewesen. Und dann tauchten da Instant Karma von Lennon oder Cold Turkey, er trat da auf. Und ich dachte, ja, ist da irgendwie ganz toll. Und bin aber immer so ein Romantiker gewesen, hab gedacht, ja, die trennen sich dann aber doch nicht. Ne? Ich hörte ja immer schon auch aus der Musikpresse, dass es da Streitigkeiten gegeben hätte. Aber Abbey Road, das Album, war so überzeugend. Ich habe nicht dran geglaubt. Und als dann im April diese Meldung kam, ja, da war ich natürlich absolut getroffen. Und wäre ich nicht im Bett gewesen, wäre ich rausgefallen.
Ja, und dann kamen natürlich die Sachen raus, die über die wir auch reden wollen, nämlich After the Beatles war natürlich die Musikkarriere oder die Musikproduktion oder das, was den Beatles selbst eingefallen ist, nicht zu Ende. Im Gegenteil, wenn man dann nochmal auf die Diskografie, sagt man ja, guckt, was da denn noch alles gekommen ist, das sind bei zumindest, ja eigentlich bei allen 4 Beatles eine ganze Menge Alben. Kann man dann mal so sagen, bei allen war das erstmal so ein bisschen Resterampe oder die Sachen, die anderen nicht gut gefunden haben. Wenn ich mir mal so anhöre von George Harrison, gibt es dieses wunderbare, ich glaube, es ist sogar ein Dreifachalbum. Heißt es denn noch gleich?
All Things Must Pass.
All Things Must Pass, der Song selbst, könnte auch ein Beatles-Song sein. Es ist ein wunderbares Lied, eine großartige Ballade, großes Orchester, könnte auch passen. Warum waren diese Songs auf den ersten Alben drauf?
Also da muss man ein bisschen differenzieren. Fangen wir mal bei Lennon an. Lennon hat nicht irgendwelche Resterampen benutzt, sondern hat neue Songs geschrieben, auch zu einem gewissen Zweck. Sein erstes offizielle Soloalbum, das John Lennon Plastic Ono Band heißt, ist ja mehr so ein therapeutisches Album gewesen. Also eine psychologische Befreiung, auch eine Aufarbeitung seiner traumatischen Kindheit. Er wurde zwischen den Eltern, Vater und Mutter hin und her geschoben. Dann bekam die Mutter das Sorgerecht. Die Mutter ist dann nicht verschwunden, sondern hat ihn der Tante übergeben, hat aber den Jungen immer wieder mal getroffen. Also wirklich eine harte Kindheit. Er bekam seine erste Gitarre zwar von ihr und kurz danach starb sie bei einem Autounfall. Also echt extrem harte, traumatische Erfahrungen, die er aufarbeitete. Dann die Trennung der Beatles kommt natürlich auch mit rein. Aber wenn man das erste Soloalbum hört, da gibt's diesen Song Mother. Da gibt's andere Songs wie God und Isolation. Da zieht's einem zusammen. Das hat natürlich auch einen Grund in der Therapie, die er gemacht hat. Primal Scream. Das war das Stichwort. Janov war der Psychiater, der diese Technik lehrte. Und er und Yoko Ono haben lange, monatelang bei ihm diese Übungen gemacht. Das ist also die Urschreitherapie, die alles rausschreit, was früher und in der Kindheit schief gelaufen ist. Und das hat er dann musikalisch praktisch verarbeitet in seinen Songs. Also ist das eigentlich kein Pop-Album, sondern es ist ein Therapiealbum. Mit einer Ausnahme, da gibt es einen Folksong, der so in Dylan-Art geschrieben ist, Working Class Hero. Und da kommt wieder seine sozialkritische Ader raus. Er war ja immer einer, der aufsässig war, der Rebell war. Und hat hier einen ganz bitterbösen Song geschrieben über die fehlenden Chancen von Leuten aus der Arbeiterklasse. Wir wissen alle, dass gerade in Großbritannien das Klassensystem extrem schwierig zu überwinden war. Damals, heute sicherlich auch noch nicht so viel besser. Aber darunter haben viele Leute gelitten. Und wo man dachte, die Beatles wären also so eine Sache gewesen, wie man aus der Unterklasse einmal zur Oberklasse werden kann. Ne? Das ist zwar gelungen, auch in der Anerkennung, Queen, Orden, alles Mögliche, großer Erfolg in der ganzen Welt, aber trotzdem innerlich hat man das immer noch wohl gespürt, dass man doch nicht so privilegiert war. Das war Working Class Hero, auch ein ganz, ganz großer Song. Erst dann hat Lennon entschieden, dann wieder im Jahr 71 ein Pop-Album zu machen. Und das war dann Imagine. Und da hat er dann auch neue Songs geschrieben und welche Gabe er hat, großartige Songs zu schreiben, auch großartige Melodien. Also diese Friedensballade Imagine, ich meine, der Klassiker, das kann man einfach nicht besser machen.
Ja, das kann man nicht besser machen. Das ist ja auch so oft gespielt und es ist ja so eine Hymne, die ja also unglaublich groß und nämlich unsterblich ist. Ich schlage vor, wir spielen mal God an, weil das diese Abrechnungscharakter so, ich finde, so exemplarisch macht. Man könnte immer weiter zuhören, weil immer noch eine gute Zeile kommt.
Ja, Peter, es kommen da viele Zeilen.
Es ist ganz toll. Wir erzählen ein bisschen über Musik im Urban Pop Podcast Musiktalk mit Peter Urban, das war God von John Lennon und er rechnet ab mit einem nach dem anderen, mit Zimmerman, das ist natürlich Bob Dylan ist damit gemeint, der ja eigentlich Robert Zimmerman heißt und mit den Beatles und ich glaube, das ist nachher sogar, das hört sich an wie Mono danach, weil er sagt, Dream is over, es ist nur noch er selbst und Yoko und die sind Reality, sagt er.
Ganz gravierend ist hier auch dieser Unterschied in der Dynamik. Rausgeschrien wird das, woran er nicht glaubt und an das, was er glaubt, nur an sich und an Yoko und sowas, das ist dann ganz zart auf einmal wieder gesungen. Das ist dann die Wahrheit. Und natürlich muss man schon sagen, dass das Treffen mit Yoko Ono, 67 haben sie sich kennengelernt, also wirklich schon wesentlich auch für seine Entwicklung gewesen ist und hat ihn auch, ehrlich gesagt, sagen viele, die ihn kannten, gerettet. Weil er war damals ganz heftig auf einem Missbrauch von LSD, dass er also wohl dauernd einwarf und eigentlich da auf diesem Trip sei. Auch Paul McCartney hat er dann da raufgebracht in der Zeit, sodass seine Freundin Jane Asher, McCartneys Freundin Jane Asher schon gesagt hat, nee, das ist nicht mehr derselbe Mann. Und dann ging die Beziehung auch in die Brüche. Aber gerade Lennon ist dann durch Yoko da weggekommen, ist dann allerdings auch auf eine andere Droge gekommen, auf Heroin, was auch keine großartige Verbesserung ist. Aber, aber das merkt man dann, er hat es aber auch schon gleich verarbeitet. Cold Turkey, das war ein Song, das war Entzug von Heroin, das war ein Cold Turkey, den man dann hat. Das hat er besungen und hat auch diese Therapie benutzt, um davon runterzukommen. Also er hat das, glaube ich, also auch zum Positiven genutzt. Damals, als ich das zum ersten Mal hörte, war ich auch vollkommen angefasst. Eigentlich hatte ich ein anderes Album erwartet, ein Pop-Album oder sowas. Ne? Und dann kommst du da in schwere Gedankengänge auf einmal, wenn einer sich so öffnet, dass du ihm praktisch zuschaut, wie er sich von innen, sein Inneres nach außen stülpt. Also das fand ich schon schwer beeindruckend. Aber wie gesagt, er hat dann eingesehen, ich möchte auch einen kommerziellen Erfolg schreiben und schrieb dann das Imagine-Album. Und da sind ja noch andere große Songs drauf. Jealous Guy, was ein Song über jemanden, über die eigene Eifersucht, die einen krank gemacht hat. Oder Oh Yoko, eine wunderbare Liebeserklärung. Oder auch so ein ganz böser, bissig böser Song wie Gimme Some Truth. Ich will endlich die Wahrheit haben. Denn er war immer auch jemand, der mit der politischen Linken in Großbritannien sehr befreundet war. Tariq Ali war ein einflussreicher Politiker, linker Politiker, der ihn auch beriet. Und da auf den Kontakt mit den beiden kommt auch der, daher kommt auch der Song Power to the People. Das war ja ein Song wie Alle Macht dem Volke, der 71 dann auch einfach zwischendurch mal so veröffentlicht wurde. Und in der Zeit war Lennon auch politisch sehr aktiv, engagierte sich für die Untergrundzeitschrift Oz, die damals unter schwerem Beschuss stand, war wegen Obszönitäten angeklagt. Damals war die britische Obrigkeit und das Establishment noch extrem prüde. Und Lennon nahm da zum Beispiel an einem Marsch teil für die Zeitschrift Oz durch die Straßen von London. Das war die Oxford Street, glaube ich. Ich weiß das deswegen, weil ich dabei war bei diesem Marsch.
Du warst direkt daneben,
oder? Ja, ich war in London. Wir nahmen, glaube ich, für Sympathy for the Devil, die Fernsehserie, machten wir Filmaufnahmen in der Zeit und ich hörte von dem Marsch und bin da hingegangen und bin mitmarschiert und auf einmal drehe ich mich um, was da für ein Trubel und so. 5 Meter daneben, da lief Yoko mit John und das war schon verwirrend. Er nahm extra auch ein Lied für diese Zeitschrift auf und das ist eigentlich so ein intimer Klassiker. Do the Oz ist jetzt auch wieder veröffentlicht auf irgendeinem Beatles-Sampler, also Lennon-Sampler. Okay. Zu hören.
Ja. Also wenn ich das so im Nachhinein mir angucke, würde ich sagen, John Lennon hatte eine gewisse Autorität, was das angeht. Woher kam die? Ich meine, man muss das sich auch erstmal erwerben, dass man sozusagen gehört wird. Er hat sich wirklich ja massiv dafür eingesetzt, bis an den Rand der Lächerlichkeiten, diesen Bad-Ins oder so Geschichten, wo man echt denkt, na, jetzt reicht's auch langsam mal oder irgendwie ein bisschen drüber. Ist vielleicht auch aus der Zeit heraus zu verstehen, aber er hat sich ja wirklich eine große Aufmerksamkeit erworben, dadurch, dass er es wirklich ernst meinte, oder? Mhm.
Ja, diese Aktionen waren sicherlich auf Yoko zurückzuführen, die ja eine Performance-Künstlerin war. Das war nun genau ihr Ding. Aber davor war auch Lennon immer, der hatte ja früher auch schon den Spruch gemacht, ja, wir sind ja beliebter als die Beatles oder so. Der hatte,
als Jesus, ja.
Als Jesus, genau. Ja. So natürlich. Also er war immer einer, der eine freche Schnauze hatte, also der aufsässig war, der dagegen war und der aber auch geistreich und witzig und schlagfertig war, der ja auch extrem lustige Dinge geschrieben hat in seinen zwei Büchern Spaniard in the Works und in His Own Right. Da hat er ja Nonsense-Lyrik geschrieben und wunderbare Zeichnungen gemacht. Er war ein Kunststudent, der aus der Working Class kam und der aber seinen Mund nicht zumachte. Und das unterschied ihn dann auch von anderen. Da war er einfach frecher. Und hat das dann auch durchgezogen, später in den USA, die 71 zog er mit Yoko nach New York und hatte dann 2 bis 3 Jahre lang einen unglaublichen Kampf mit der Nixon-Regierung um das Bleiberecht. Denn die wollten ihn da raus haben, weil Lennon dauernd auch Vietnam-Proteste steuerte. Dieser Song, dieser Weihnachtssong.
War is over, ja.
War is over, mein Gott, das sind alles Dinge, die in der Zeit stattfanden und der Protest, das war ein da war Lennon ein ganz, ganz wichtiger Punkt drin und Nixon wollte ihn raushaben und hatte das FBI angesetzt. Da gibt's ja mittlerweile Files und Untersuchungen dazu, dass das also politische Verfolgung war. Der Nachfolger dann, Gerald Ford, als Nixon dann gehen musste, der hat dann die Sache schnell beendet und hat Lennon die Green Card gegeben und das Bleiberecht. Und bei der Eröffnung, bei der Inauguration von Carter war er sogar Ehrengast.
So schnell kann sich das Blatt wenden. Da.
Ja, in der Tat.
Bevor wir mal weiter über John Lennon reden, über den man ja auch mehrere Stunden sonst und Tage reden könnte, wollte ich mal zu Paul McCartney kommen, der ja als erstes ein Album aufnahm, das eben seinen Nachnamen trägt, McCartney. Oder es ist ja McCartney 2, McCartney 3 ist ja schon auf dem Markt, neben allen Solo-Projekten, die er noch gemacht hat mit den Wings und so weiter. Paul McCartney machte ja dann, wenn du so willst, eher das Gegenteil. Der hatte eine Familie, ich glaube, dass seine Frau Linda bekam, ihr erstes gemeinsames Kind. Und ich glaube, auf dem Cover auf der Rückseite ist er sogar mit dem Baby drauf zu sehen irgendwie. Also,
aber jedenfalls ist es wirklich wahr, dass er anders ranging. Er ging auch mit seiner ersten Veröffentlichung an was anderes ran. Er nahm einfach Songs, die er zu Hause, das waren alles Home Recordings, die er da so mal kurz noch wahrscheinlich übrig hatte oder eingespielt hatte. Und die Qualität war auch dann eher begrenzt in meinen Augen. Damals war es wirklich, da waren 2 gute Songs drauf. Another Day, das war der erste Song. Das war ein griffiger, gängiger Popsong und eine unfassbar gute Ballade, Maybe I'm Amazed. Eine Liebeserklärung an Linda, also großer Song. Und den können wir uns anhören, hast du ihn?
Ja, wir können uns den anhören.
Okay.
Baby, I'm amazed the way you love me all the time.
Maybe I'm Amazed von Paul McCartney. After the Beatles, Urban Pop, wir reden mit Peter Urban. Also ich rede mit Peter Urban, wir beide reden miteinander. Ja. So ist es ja korrekterweise. Das ist ein toller Song. Ich habe Paul McCartney live gesehen und er hatte ein bisschen Schwierigkeiten, das ist ja ist vor einigen Jahren, diese Höhen zu erreichen. Es ist nämlich ein schwieriger Song auch zu singen, oder?
Ich fand auch immer, als ich es ins letzte Mal live sah, da dachte ich auch, mein Gott, warum schreibt er sich die Songs nicht 2 Töne tiefer. Das machen ganz viele Sänger im Alter. Sting, andere auch. Aber er, weiß ich nicht. dickköpfig, wollte es dann immer versuchen, weil der ist echt sehr, sehr schwer zu singen.
Schwer, ne? Das ist eine große Bandbreite zu singen irgendwie.
Ja, dieses Album war es praktisch das erste, das rauskam, ne? Und er war dann auch gleich auch noch fleißig, hatte anscheinend eine Depression, trank viel Alkohol, bis ihn Linda da rausboxte. Und dann nahm er auch schon ein paar Monate später Ram, das zweite Album, auf. Und benutze das auch zu kleinen Sticheleien. Da gab es ein Lied drauf, das heißt Three Legs, drei Beine. Damit meinte er natürlich die anderen drei, im Gegensatz, die gegen ihn waren. Und ein Song hieß Too Many People, zu viele Leute rumherum, Studio. Yoko sicherlich war damit gemeint. Es ist nicht so richtig deutlich im Text, wenn man den liest, denkt man, ja, was haben die denn? Aber die anderen waren schwer beleidigt. Und Lennon war so beleidigt, dass er dann auch wieder Antworten schrieb. Und auf einem nächsten Album gibt es How Do You Sleep? Wie kannst du schlafen? Und das Einzige, was du je geschrieben hast oder gemacht hast, war Yesterday. Und das ist ja schon eine Beleidigung.
Das ich ist meine, eine schwere Beleidigung.
Weil McCartney hat nun wirklich so viele große Klassiker entweder alleine oder mit Lennon zusammengeschrieben, dass das wirklich nur böswillig ist, aber das sollte es wahrscheinlich sein. Und darauf, das war so ein richtiger Kleinkrieg. Darauf gab es dann auf einem späteren Album von McCartney, auf dem ersten Wings-Album Wildlife, gab es dann die Antwort, Dear Friend, sollte so eine Art Versöhnung sein, nach dem Motto, ja, nimm's doch nicht so schwer, aber es ist alles so ein bisschen Kleinkram, aber so fand das wirklich statt, weil da wurde doch noch Wäsche gewaschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von der musikalischen Qualität der ersten Solo-Projekte war McCartney tatsächlich der Schwächste, der bis auf ein paar Songs nur, sagen wir mal so, Sing-Along-Durchschnitt lieferte. Das waren immer so ganz fröhliche, aber auch sehr seichte Songs. Er hatte ja immer den Hang zu ein bisschen Unterhaltung, Entertainment, Music Hall und ein bisschen Musik aus den 20ern. Das wirkte bei den Beatles konzentriert und passte genau rein. Aber hier, wenn du das in einer Reihe hörst, auf einem Album, da wird es dann wirklich langweilig. Und so geht's mir bei den ersten Alben von ihm. Wurde dann besser, erst eigentlich mit Band on the Run, 73, das erste große Wings-Album, wo wirklich dauerhaft gute Qualität geboten wurde.
Ich habe in der Biografie von Paul McCartney einen klugen Satz gelesen, die war sonst sehr ausufernd und geschwätzig, fand ich, aber das fand ich irgendwie gut. Nämlich der Satz, Paul McCartney musste nur noch Linda gefallen und nicht mehr John Lennon. Also mit der Qualität seiner Songs oder der Produktion. Und ich finde, da könnte was dran sein, oder?
Da ist garantiert was dran, weil ihm fehlte echt das Korrektiv. Ihm fehlte derjenige, der ihm mal sagte, hör mal zu, das lass mal jetzt weg. Das ist jetzt zu kitschig. Und er hatte ja immer den Hang zu leicht kitschigen Melodien. Und da kam dann immer Lennon und sagte, komm, lass uns mal Schärfe reinbringen mit einem B-Teil oder mit einer Harmonie oder mit irgendeinem Gitarrensound. Und das hat ihm tatsächlich gefehlt. Also jemand, der ihm sagte, hier, nee, lass mal so, lass das mal machen oder das ist gut, das ist schlecht. Das war nicht mehr der Fall. Linda war natürlich seine Frau und die unterstützte ihn. War ja auch eine Frau, die im Pop-Business erfahren war. Die hat ihn sicher auch geschäftlich beraten.
Als Fotografin war die ja sehr erfolgreich.
Also und die kommt aus der Eastman-Familie, die auch ein wenig Geld in der Hinterhand hatte. Und insofern war sie eine Frau mit großen Erfahrungen. Die hatte ja nun eine klassische Rockfotografien aufgenommen mit allen Künstlern der Welt. Die kannte praktisch jeden. Und so, dass es dann hieß, na, nun ist sie bei McCartney gelandet. Und man sollte sie nicht unterschätzen. Eine sehr intelligente, aber auch sehr, sehr freundlich, liebevolle Frau. Ich habe sie dann auch mal getroffen mit McCartney zusammen in den Abbey Road Studios, wo ich Anfang der 70er Jahre mal sein durfte für eine Aufnahmesession mit jemandem anderen. Aber da lief auf einmal dann durch die Gänge, da schluckt man dann auch gleich und stolpert, McCartney und Linda. Und ganz freundlich und so, Linda grüßte und so, also ganz, ganz menschlich nett, nicht arrogant oder dämlich, wie manche Promis auch sein könnten.
Ja, und ich glaube, sie hat auch unheimlich viel Dresche abbekommen, indem sie auch immer bei den Wings dabei war und auch auf Tour gegangen
ist. Ja, das ist auch so ein Punkt.
So begabte Musikerin war sie ja nicht wie Paul McCartney nun mal, aber wer ist das schon so?
Nee, es ist ja das alte Lied. Also auch Yoko war ja als Begleitmusikerin für Lennons Band, für die Plastic Ono Band eigentlich überflüssig. Oder auch Linda konnte vielleicht ein bisschen Keyboard spielen, tat sie dann auch, und ein bisschen Harmony singen. Aber er wollte sie wohl dabei haben. Insofern kann ich das ja auch dann begreifen. Und er gründete ja eigentlich Wings nur, um irgendwie wieder das Band-Feeling zu haben. Ich glaube, so ganz allein rumreisen und allein das machen wollte er nicht. Insofern gründete er auf einmal diese Band, weil musikalisch änderte sich ja nichts. Er hätte es ja auch McCartneys Soloalbum Nummer 5 oder 6 oder 7 nennen können und nicht Wings so und so.
Hat man damals eigentlich darauf gewartet, was macht sowieso als nächstes, was macht Paul McCartney als nächstes? Oder war das, wo man dachte, ach, jetzt ist es das dritte Album oder jetzt ist das zweite von John Lennon oder so? Hast du darauf gewartet?
War ja, das so? doch, man wartete sehr. Also gerade bei Lennon habe ich sehr darauf gewartet, bei McCartney habe ich auch immer gedacht, oh, hoffentlich wird es jetzt besser als das letzte oder so. Deswegen war ich bei Band on the Run schwer beeindruckt. Fand das auch ganz wunderbar. Bei Lennon war es so, dass er auch so ein Auf und Ab hatte. Imagine, grandioses Album. Dann das nächste Album war dann in New York aufgenommen. Sometime in New York City. Das war eher mediocre. Also das war nicht so gut und hatte auch keine guten Songs. Aber danach wieder kam Mind Games mit Klassikern drauf und auch Walls and Bridges, obwohl 74 aufgenommen in einer Phase, wo er eigentlich auch, sagen wir mal, sehr auf einem anderen Trip war, sehr viel getrunken,
immer wieder unterwegs. Ja, das sogenannte Last Weekend, sag
mal. Ja, das lange Weekend hat trotzdem ein sehr gutes Album produziert in der Zeit. Aber wie gesagt, man wartete schon drauf. Aber McCartney war damals, fand ich, schon eine kleine Enttäuschung. Und diese kleinen Streits war ja eigentlich dämlich, fand man damals schon. Also es musste eigentlich auch nicht sein.
Also ich sag das mal so aus Fansicht, man möchte ja gerne, dass die Familie sich verträgt. Und es ist ja auch so, also ich habe ja auch nochmal nachgelesen, in diesem sogenannten Lost Weekend hat Paul McCartney John Lennon besucht und dann hat sich verstanden mit,
genau,
also haben wieder Musik zusammen gemacht, genau. Also jetzt nichts Wichtiges, aber man hatte offenbar dann auch genug von diesem Streit irgendwann, oder?
Ja, also die haben sich ja dann wirklich nach 74, wo sie sich wieder getroffen haben, wunderbar verstanden, haben dann auch in der Phase, wo Lennon dann alleine zu Hause blieb, weil Yoko ja unbedingt nun wollte, dass er das Kind aufwachsen sah,
also Sean.
Sean, und dann eben den Hausmann gespielt hat und das auch anscheinend genossen hat. Es hat ihm dann wohl auch nicht so viel gefehlt. Und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber das Album, das dann entstand, Double Fantasy, das ja, wie gesagt, ein zwiegespaltenes Album ist, weil es hat eben Songs von Yoko und eben einige großartige Songs.
Es ist noch geschmeichelt, Peter.
Was denn?
Ich finde, das war immer so, weil meine große Schwester hatte dieses, wenn man dachte, man, oh Gott, mach das weg. Heute ist es ja anders. Man kann es ja über Streaming-Dienste hören oder über, ich weiß nicht, CDs irgendwie programmieren.
Genau.
Aber damals war es ja einfach so, man dachte, oh Gott, jetzt kommt wieder so ein Yoko Ono-Song.
Ja, aber wenn du die Lennon-Songs nimmst und wenn du die da hintereinander nimmst, Starting Over, Clean Up Time, I'm Losing You, ein wunderbarer Song, Beautiful Boy, eine schönere Liebeserklärung.
Ja, ja.
Oder Woman, mein Gott, was für ein Liebeslied. Das sind also Songs, die sind einfach fast besser als alles andere, was er je gemacht hat. Insofern ist es umso trauriger, dass er dann kurz danach gestorben ist. Also ehrlich gesagt, von ihm hätte noch ganz, ganz, ganz viel Tolles kommen können. Und nicht nur musikalisch, glaube ich. Also auch als Philosoph, als Fürsprecher, als Politiker, aber auch vielleicht als Schriftsteller oder als Theaterschreiber. Wer weiß, was er alles noch gemacht hätte, aber das ist ja Spekulation.
Das ist Spekulation, aber das ist natürlich nochmal so ein Moment, wo ich dich fragen möchte, die Meldung, die ging ja wirklich auch wie ein Feuer um die Welt. John Lennon ist in New York City erschossen worden und dann wusste man kurz danach von einem Fan erschossen worden. Auch nochmal eine doppelte Tragik. Ja, ein Menschen, der verwirrt war,
ja.
Aber natürlich in dieser Situation vor seinem Haus, in dem er wohnte, auf der Straße erschossen worden. Weißt du, wie das war damals?
Es war jedenfalls so, dass ich am nächsten Morgen geweckt wurde um 8:30, Telefon, am Apparat war Michael Naurer, damals Abteilungsleiter Jazz und Rock, und sagte, du kannst mal was über den Lennon machen, wir machen da mal ein richtig großes Special und so, ne? Ich sag, ja, gerne, mache ich natürlich, warum denn jetzt und so? Wie, hast nicht gehört? Der ist doch heute Nacht erschossen worden. Also in einem ziemlich, Naura konnte das, einen schnodderigen Ton. Ich war komplett fertig. Also das hat mich so umgehauen, weil es natürlich, also einerseits Bewunderung gewesen, Fanliebe, aber auch Bewunderung als Musiker und als Mensch. Also ich fand das echt gruselig und das hat mich wirklich schwer umgehauen. Also das ist ja auch so ein Moment, wo man danach später, was hast du gemacht, als John Lennon starb? Das sind so genau die Dinge. Früher wurde es von Elvis gefragt. Das ist so ein Moment gewesen. Das war ja nun auch schon über 40 Jahre her und das ist eigentlich tragisch. Vielleicht hätte man auch wieder gute Live-Auftritte von ihm gesehen, später irgendwann, weil live, das muss man ja ganz ehrlich sagen, ist in den 70ern dann eigentlich gar nichts gekommen von Lennon. Er hatte diverse ziemlich chaotische Auftritte. Zum Beispiel in Toronto gab es dieses Peace Festival und er reiste von einem Tag auf den anderen, trommelte eine Band zusammen. Man übte im Flugzeug, Klaus Voormann.
Ja, es gibt ja von Aufnahmen,
genau,
ja.
Der Klaus Voormann, der Bassist, hat mir das mal erzählt. Er sagte, es war unfassbar. Wir wussten gar nicht, welche Songs wir spielen sollten. Wir haben sie im Flugzeug geübt. Das war Eric Clapton dabei, Klaus Voormann, Alan White am Schlagzeug. Und das war auch ein katastrophaler Auftritt, ganz ehrlich. Den kann man ja sogar noch sehen. Das gibt ja diese Filmaufnahmen davon. Also, das war nicht so gut. Und auch später waren es Auftritte, die er in New York mit Elephant's Memory machte. Aber es war einfach zu chaotisch, es war nichts geplant, nichts geprobt. Man muss, wenn man gute Konzerte geben will, muss man vorher das technisch und musikalisch proben. Und dazu war da anscheinend nie Zeit. Er machte immer nur so ein paar Gastauftritte. Einmal mit Elton John im Madison Square Garden, das ist auch veröffentlicht, so ein, zwei Songs, die er dann machte. Aber es gab kein vernünftiges Live-Konzert von ihm, nichts. Und das ist eigentlich sehr, sehr tragisch. Wenn man nämlich im Nachhinein die beste Beatles-Live-Platte hört, Live at the Hollywood Bowl, die remixed wurde, die neu gemischt wurde, dann hörte man auf einmal die Musiker, was die gemacht haben. Dann hörte man, wie gut die eigentlich waren. Denn auf der Originalveröffentlichung war nur das Kreischen der Zuschauer zu hören. Furchtbar. Also da merkte man eigentlich, dass da extrem viel Potenzial war. Und da war McCartney anders. Der hat ja auch Live-Alben aufgenommen, die dann eine große Qualität hatten später. Bei Harrison, zu dem wir ja gleich sicher kommen noch, war es ganz anders. Da gibt es natürlich ein wunderbares Live-Konzert, das auch noch ein Benefizkonzert war. Und das sind Dinge, die bei Lennon allerdings nun leider nicht so realisiert werden.
Bei George Harrison fällt einem natürlich, wie ich sage das auch gleich mal, das Konzert für Bangladesch, das große Benefizkonzert, eigentlich auch sogar die Blaupause für diese Art von Rockmusik, Popmusik, Festival ist Quatsch, aber diese Benefizgeschichten, die es ja später mit Live Aid und Farm Aid und so Geschichten Live Earth später nochmal gegeben hat, eine super Idee, hat vielleicht nicht ganz so funktioniert, weil ich glaube, es ist gar nicht ganz sicher, dass das ganze Geld irgendwo richtig da angekommen ist, aber das mal nochmal dahingestellt sein lassen. George Harrison hatte aber wohl die Schublade voll, also nach den Beatles, mit Songs, die die anderen Jungs alle abgelehnt hatten. Das ist schon irgendwie blöd, oder? Ich meine,
also das ist ganz sicher so. Er war ja einer, der immer schwer gefrustet war, weil Lennon McCartney ständig seine Songs abgelehnt haben. Er durfte dann immer zwei pro Album konnte er dann unterbringen, aber der Rest, der musste wieder in die Schublade und das hat ihn schwer frustriert. Und ihn hat auch sehr frustriert, dass McCartney sich dann seit Mitte der 60er auch als Musical Director aufspielte, der oft dann einfach sagte, hier, mach das so und mach das so und ihm einfach die Entwicklungsmöglichkeit nahm. Er hat ein Zitat, gibt's bitterböse von Harrison, der sagte, Paul McCartney hat mich als Gitarrenspieler, als Gitarristen ruiniert. Das hat er 74 der BBC in einem Interview gesagt. Und das ist schon richtig hart, weil er meint eben deswegen, McCartney hat oft die Gitarrenparts dann selbst gespielt. Denn er konnte auch sehr gut Gitarre spielen oder kann es ja immer noch. Aber er hat nicht nur den Bass gespielt, sondern dann auch die Gitarrenparts. Und hat dann einfach George Harrison, der ja der Leadgitarrist war, bevormundet. Und sein Anteil an dem variablen Sound der Beatles wurde dann einfach nicht gewürdigt. Also Harrison hat die Sitar reingebracht, elektronische Elemente. Er machte schon ein elektronisches Album 68. Und diese ganzen Einflüsse hat Harrison reingebracht. Auch durch seine Freundschaft mit Eric Clapton hat er Gitarrensounds reingebracht, die vorher einfach nicht da waren. Und da muss man schon sagen, einer der Frustgründe, warum nun Eric Clapton das Gitarrensolo bei While My Guitar Gently Weeps spielt, ist das, obwohl es gar nicht auf dem Album steht, ist das, weil Harrison sauer war. Er hatte einfach keinen Bock. Dann lade ich mir eben den bekanntesten und besten Gitarristen der Welt ein. Das ist mein Freund und der soll das dann mal spielen. Mal sehen, was die beiden anderen sagen, ob sie wieder meckern. Und insofern hat er sich da aus der Schusslinie genommen. Was aber ihn echt zu einem frustrierten Musiker gemacht hat. Und für ihn war die Trennung auch irgendwie eine große Befreiung. Also das merkt man, mit welcher Werf, mit welchem Eifer, mit welcher Power er an die Produktion seines Soloalbums gegangen ist, All Things Must Pass, ein Doppelalbum erstmal, also Songs genug. Und eine dritte Seite, wo er jammte, also eine Jam-Session mit befreundeten Musikern, mit langen Stücken, also der sich auch eine Freiheit nahm, die man sonst nur von Jazzmusikern kannte. Und tolle Songs drauf. Ich meine also What is Life, My Sweet Lord, für das er später natürlich ein paar Tantiemen abgeben musste, weil es doch zu ähnlich einem alten Chiffon-Song ist, He's So Fine. Aber trotzdem, der Song in seiner Ausstrahlung ist einfach großartig. Und dann traurige und sagen wir mal nachdenkliche Songs wie Beware of Darkness oder Isn't It a Pity. Das sind einfach grandiose Songs, die auf jedes Beatles-Album gepasst hätten und die einfach fantastisch gewesen sind. Ich glaube, sein größter Push war auf Abbey Road die Tatsache, dass er zwei der besten Songs abgeliefert hatte und das selbst von Lennon und McCartney anerkannt wurde. Also Something, einer der besten Songs des Albums, und selbst Frank Sinatra sagte irgendwann, dass eines der schönsten Liebeslieder, das schönste Liebeslied, das ich je gehört habe, oder Here Comes the Sun, das sind einfach großartige Klassiker, die man einfach nicht mehr vermissen möchte, und er hätte sicher mehrere solcher Songs geliefert, aber es war damals noch nicht die Szene.
Peter, bevor wir ein bisschen Musik hören von George Harrison, wollte ich wissen, ob das ein Erfolg war eigentlich? All Things Must Pass. War das ein großer Erfolg? Nicht nur hatte man gewartet und es wurde irgendwie gut aufgenommen, sondern hat sich das gut verkauft eigentlich?
Ein Bombenerfolg, ja. Es war ein absoluter Megaseller, gehört zu den meistverkauften Alben des Jahres und machte einen riesen Eindruck. Hatte auch mit My Sweet Lord und dann mit What Is Life große Single-Hits. Ich glaube, selbst Isn't It a Pity war noch eine Single. Also richtiger Durchbruch für ihn. Also er ist eigentlich von den dreien der erfolgreichste gewesen.
Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Und dann hören wir jetzt mal What Is Life ist der Song, richtig?
Das ist What Is Life. What Is Life? What I feel.
Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Sie haben gerade über George Harrison gesprochen und Musik von ihm gehört. Du hast das vorher schon mal so erwähnt, diese Freundschaft zu Eric Clapton, die Fähigkeit, befreundet zu sein mit sehr bekannten Menschen, aber vor allem ein guter Freund zu sein, die ist ihm ja offenbar gegeben gewesen. Wenn man mit so großen Egos wie Paul McCartney und John Lennon klargekommen ist, dann ist man auch mit Eric Clapton klargekommen offenbar. Beim Konzert für Bangladesch hatte er ja dann unfassbarerweise auch noch Bob Dylan überredet, dahin zu kommen, und viele andere Musiker.
Er war mit Dylan auch schon eng befreundet, auch schon in den 60ern. Er war derjenige, der am engsten mit Dylan befreundet war. Später haben sie ja dann nochmal mit den Traveling Wilburys das wieder aufleben lassen, aber das war schon einer der Gründe, es war wirklich ein Vorläufer für diese Großkonzerte, wo Songs gesungen werden von anderen Leuten, von verschiedenen Künstlern gespielt für einen guten Zweck. Und das Konzert für Bangladesch, das dann ja auch gefilmt wurde und also ein großes Doppelalbum wurde, war auch ein Mega-Erfolg, bekam den Grammy für das Album des Jahres im folgenden Jahr. Also war auch ein aufsehenerregender Erfolg, auch für sein Ego. Er hat das realisiert, er hat das durchgeführt, er hat was wirklich Großes auf die Beine gestellt. Nicht nur sein Soloalbum, sondern auch noch dieses Benefizereignis und auch noch tolle Musik, wenn man das anhört. Es ist klasse zu hören. Also die spielen das ganz wunderbar und das ist eigentlich das Ereignis, das so Harrison zum Solokünstler gebracht hat. Er konnte es dann nicht so richtig durchhalten, weil natürlich einiges fehlte. Nicht nur, dass irgendwann ihm auch die großen Songs ausgingen auf seinen Nachfolgealben. Da gab es immer wieder ein, zwei Nummern, die gut waren oder sehr gut. Aber als Sänger, seine Stimme war nun nicht so charismatisch, dass eine große Solokarriere mit dauerhafter Erfolgsgarantie möglich war. Ich glaube, das lag auch ein bisschen daran.
Man hatte nachher das Gefühl, wenn man auf diese Alben guckt, verkauften sich dann immer nicht mehr so gut und ich glaube, irgendwelche Tourneen liefen nicht so richtig bombig für George Harrison später. Man hat ihn aber sehr gemocht. Ich erinnere mich daran, als die Meldung seines Ablebens kam, dass viele Leute sehr, sehr traurig waren, weil man das Gefühl hatte, das war kein abgehobener Superstar. Das war keiner, der irgendwo bei aller Spiritualität, der irgendwo sich irgendwie komplett verabschiedet hatte aus unserer heutigen Welt. Man wusste, der hat einen Garten, in dem er gerne arbeitet. Der hat irgendwie sehr sympathisch gewirkt irgendwie.
Und viele haben ihn vielleicht auch unterschätzt. Zum Beispiel, er war ja in anderen Bereichen auch tätig. Er hatte eine Filmproduktionsfirma gegründet, um Monty Python, den Film The Life of Brian, zu produzieren. Seine Company Handmade Films hat dann auch Time Bandits produziert und Dinge. Und da hatte er also auch tauchte sogar in den Filmen auf. Er hat Songs für die geliefert und er hat die Finanzierung ermöglicht von wirklich wunderbaren, tollen Filmen. Und das war auch ein großes Feld, in dem er sich austoben konnte. Er war jemand, der still war. Und insofern passte er auch gut mit Eric Clapton zusammen. Zwei sehr, sehr eher stille Musiker, die ja dann auch noch die etwas skurrile Geschichte verband, dass sie dieselbe Frau liebten. Also Harrison war ja mit Patti Boyd verheiratet bis 77 oder so. Und in der ganzen Zeit war Eric Clapton unglaublich verliebt in die Frau seines Freundes, konnte es aber nicht so richtig zeigen und schrieb dann Songs wie Layla und so über diese Frau. Und erst als sie sich von Harrison getrennt hatte, dann kamen die zusammen, haben dann auch geheiratet, Clapton und Patti. Alles mit dem Segen von George angeblich dann, aber es ist schon komisch.
Das ist in der Tat, sehr, sehr viele schöne Lieder sind dabei rausgekommen, möchte ich sagen, also von allen Seiten so. Urban Pop, Musik Talk mit Peter Urban. Die Beatles sind natürlich nicht komplett ohne Ringo Starr, der eigentlich ja nie sich, ich will sagen, ehrgeizlos war es ja vielleicht nicht, aber große Ambitionen als Songschreiber hatte er nie. Er ist, glaube ich, immer ein netter Kerl gewesen und er hat irgendwie auch gut zu den anderen Beatles gepasst. Und er tourt ja auch immer noch mit seiner All-Star-Band und ab und zu kommt noch ein neues Album raus mit irgendwelchen Songs dabei. Hat ein Bond-Girl, ein Ex-Bond-Girl geheiratet, ist offenbar sehr glücklich, was man
und immer noch, gönnt. Wirklich, sind immer noch verheiratet, das ist ganz wunderbar. Er ist ja gerade 80 geworden im letzten Jahr und hat das gefeiert mit so einem, damals gab es ja Corona-Beschränkungen auch da und dann wurde das mit einer großen Show, die dann international verbunden wurde, gefeiert. Er ist natürlich erstmal ein guter Schlagzeuger, das muss man nicht sagen. Und er ist, glaube ich, besser, als man ihn damals einschätzte. Denn wenn man jetzt die Aufnahmen nochmal genau durchhört, auch die Remixe der Aufnahmen, da hört man sein Schlagzeug deutlicher und da merkt man, der kann ja ganz tolle Sachen schon machen. Und ist aber als Solo-Künstler beschränkt. Das ist ja ganz klar auch durch seine fehlende Gesangskraft, die natürlich lustige Songs eher befürwortet als, sagen wir mal, dramatische. Obwohl, wenn ich jetzt Goodnight höre vom weißen Album, hat immer noch große gefühlige Emotionalität, die ich da empfinde, aber auch andere Songs, die er dann später gemacht hat, mit George Harrison übrigens meistens, It Don't Come Easy und andere Songs, hat Harrison mit ihm geschrieben. Und er hat immer auch von Lennon Unterstützung bekommen für seine Soloprojekte. Also die alte Freundschaft und Kameradschaft war immer noch da. Aber die Erfolge waren natürlich begrenzt. Aber mein Gott, trotzdem eine schöne Karriere für jemanden, der irgendwie in Liverpool angefangen hat und als Lehrling irgendwo gearbeitet hat oder als Maurer sogar. Ich glaube, irgendwie hat er dann also schon ein wunderbares Leben gehabt, das kann man schon sagen. Die Wärme und das Gefühl kann man ja auch sehen in dem Buch, das es da gibt, Postcards.
Postcards from the Boys.
From the Boys. Das ist ja echt ganz sentimental und ganz niedlich.
Fast ein Bilderbuch, also von den Postkarten, die ihm die anderen Beatles immer wieder geschrieben haben. Und zwar in den größten Stürmen des Streits und danach und davor.
Ja.
Und also sehr treu, also egal auf was, man konnte sich immer auf Ringo verständigen oder verlassen, beides wahrscheinlich.
Ja, ganz toll. Und deswegen auch, er war immer Teil von John Lennons Plastic Ono Band, er hat da immer mitgespielt. Er war bei Harrisons Events dabei, beim Album, bei All Things Must Pass, auch bei Bangladesch, bei dem Album. Er war immer dabei und das, glaube ich, brauchte er auch. Ihm fehlte, glaube ich, auch die Kameradschaft dann der Jungs. Wie auch Harrison, der ja nicht umsonst später die Traveling Wilburys mitbegründet hat, um endlich mal wieder in einer Band zu spielen, so mit alten Freunden. Und da waren dann neue dabei wie Tom Petty, aber eben mit Dylan. Und das war schon so ein Gefühl, glaube ich, dass auch solche Leute haben, auch wenn sie auf einem ganz anderen Level leben und arbeiten, haben sie ganz genau normale Gefühle wie jeder andere, der einen Kegelverein hat.
Die Beatles haben ja auch alle über ihre Zeiten Songs gesungen und geschrieben, in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist ja auch bemerkenswert. Also der Schatten ihrer selbst, also der Beatles, ist ja auch für die selbst riesig gewesen, offenbar, oder? Ist das nicht eine Belastung? Paul McCartney hat in einem Interview vor einigen Jahren gesagt, immer wenn wir All My Loving spielen, dann im großen Konzert, dann gehen die Handys an, dann sind die Blitzlichter an. Und wenn ich sage, jetzt kommt mein neuer Song, dann ist es alles dunkel. Das ist auch ein bisschen frustrierend, oder?
Ja, aber es ist auch verständlich. Wer sich darüber wundert, ist ja irgendwie unrealistisch und weltfremd. Das ist doch klar, dass Leute das lieben, was sie lieben, was ihnen vertraut ist. Und ich muss sagen, Paul McCartney hat immer wieder große Songs geschrieben. Auch selbst auf deinem vorletzten Album noch, Egypt Station, da waren einige wunderbare Balladen drauf und Songs, die auch früher in jede Zeit gepasst hätten. Aber ist ja klar, dass diese einfach die strahlenden Punkte seiner Karriere sind. Und da sind die Leute eben zu Recht auch glücklich und froh, das zu hören.
Eine Sache noch dazu, nämlich, das wirst du ja auch gehört haben auf den Konzerten von Paul McCartney, er spielt immer, was für Linda, die ja auch verstorben ist, aber er spielt auch immer Something auf der Ukulele, also den George Harrison Song mit dessen favorisierten Instrument offenbar, und er spielt immer Here Today, ein Song, den er explizit für den verstorbenen John Lennon geschrieben hat, was immer sehr bewegend ist, also geradezu. Ich glaube, er ist immer ein bisschen selbst von sich gerührt. Zumindest wirkt es so. Auf jeden Fall ist es immer etwa ein Moment, wo man erstmal eine Stecknadel fallen hören kann. Mhm. Und es ist auch irgendwie bewegend, weil er trauert im Grunde, oder?
Das ist wirklich auch sehr glaubhaft. Ich habe das auch im Konzert gesehen. Und man muss ja auch noch eines sagen. Seine früheren Konzerte in den 70ern und bis Anfang der 80er, als es Wings gab, das waren Wings-Konzerte, wo mal zwei Beatles-Songs auch gespielt wurden, aber oft auch nicht. Jetzt danach, in den 90ern, wurde ja Paul McCartney der richtig wunderbar große und sehr erfolgreiche Live-Act, dadurch, dass er praktisch Beatles-Konzerte gab. Und das waren auch die technischen Möglichkeiten, die das möglich gemacht haben. Denn heutzutage kann man eben mit Samples auf den Keyboards zum Beispiel die Streicher von Eleanor Rigby nachspielen, live. Das war ja früher nicht möglich, deswegen sind die Beatles ja auch nicht mehr aufgetreten, weil sie ihre komplizierten Songs und Produktionen nicht annähernd live hätten spielen können. Heutzutage ist das möglich, mit besseren Musikern, McCartney hat eine wahnsinnig gute Band, und mit besseren Sounds, dass du also Sachen eben am Keyboard und auf den Gitarren spielen kannst, die ganze Arrangements ersetzen. Und daher sind McCartneys Konzerte auch so großartig. Also ich mag ja nicht so gern Stadionkonzerte, aber in der Halle zum Beispiel in Hannover habe ich ihn mal gesehen. Das war Wahnsinn. Das war einfach großartig und fantastisch. Und eben er hält das Erbe, die Tradition der Beatles aufrecht, indem er auch Songs spielt von Lennon, indem er nicht seine eigenen Songs nur nach vorne stellt, sondern eben auch sagt, das waren unsere gemeinsamen Dinge. Er spielt, wie du sagtest, Something und alles in einer extrem hohen Qualität. Und das ist einfach auch toll, dass er das macht.
Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Wir haben heute gesprochen über die Beatles, After the Beatles. Was kam danach? Wenn du heute auf die Beatles guckst, ist das für dich Historie oder sind die quasi noch immer State of the Art, was bestimmte Dinge angeht?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gehen immer noch Songs durch den Kopf, die ich mal länger nicht gehört habe. Wenn ich sie gehört habe, sind sie auf einmal wieder präsent und nicht nur bei mir. Also ich merke das auch bei meinen Kindern, bei anderen Leuten, die durch Streaming-Dienste die Möglichkeiten haben, das zu hören. Das sind ja mit die meistgestreamten Künstler überhaupt. Und das hat also auch ihren Verkäufen von CDs und Alben und großen Produktionen und Boxen und so weiter, was jetzt rauskommt, und Vinyls auch noch geholfen. Also insofern sind sie immer noch sehr, sehr präsent. Und das muss ich sagen, kann ich nur sagen, zu Recht.
Solche Fragen stellt man eigentlich nicht. Ich mache es mal trotzdem. Ein Song, der nicht so bekannt ist und wo du sagen würdest, hört euch das mal an. Nach den Beatles oder während der Beatles würde ich dir jetzt mal frei überlassen.
Ei.
Was würdest du sagen? Irgendein Song, wo du denkst, ach, das lohnt sich, die Nummer sich nochmal genauer anzuhören.
Also ich mag immer Songs, die so überraschend und neu waren, wie Norwegian Wood auf dem Album Rubber Soul mit einer Sitar drin. Oder was ganz Folkiges von McCartney, I've Just Seen a Face. Da denkst du, ey, was für eine Frische ist da. Also ich meine gar nicht die großen Hits. Das ist nicht. Trotzdem, wenn man so Songs wie Strawberry Fields nochmal genau anhört oder A Day in the Life, da kräuselt's einem immer noch den Rücken runter. Oder I'm the Walrus mit dieser wirren Kakophonie von verschiedenen Sounds. Das war alles wegweisend und das sollte man sich vielleicht dann doch nochmal anhören und ist dann sehr überrascht.
Das war Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Und wer Lust hat, die Musik ein bisschen nachzuhören, der findet die Musikliste in den Shownotes dieses Podcasts. Und wer Lust hat, uns zu schreiben, kann das auch machen unter urbanpop@ndr.de.
Schön. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und nicht vergessen, den Nachtclub hören auf NDR Blue, denn da gibt's immer mehr neue Musik, neue Infos und auch klassische Alben.
Danke, Peter.